have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich bin wie immer freudig erregt und geehrt, dass ich euch mal wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge und dass ich den Mann, der mir einmal mehr virtuell gegenüber sitzt, mal wieder begrüßen darf. Guten Morgen, Julius, oder sollte ich sagen, Moin Mignon, du warst nämlich in Hamburg die letzten Tage, in meiner akademischen Heimat, in der ich leider schon länger nicht mehr war. Wie war es in einer der, wie ich glaube, behaupten zu können, schönsten Städte, die unsere Republik zu bieten hat?
Wunderschönen guten Morgen auch an dich. Ich freue mich, dich zu sehen. Es ist eine Weile her. Schön war's. Ich war mit meiner Freundin und der Family der Freundin für ein paar Tage in Hamburg. Bisschen shoppen gewesen. Bisschen Sightseeing gemacht. Ich wurde von einem freundlichen Zuschauer in das Google Office in Hamburg eingeladen und durfte da eine kleine Tour machen und mir den Bauch vollschlagen. Geil. Und ein paar Leute kennenlernen, die für Google arbeiten, unter anderem unseren geschätzten Kollegen beim Mac, den Jan, der auch bei Google arbeitet, was ich übrigens nicht wusste, den ich auch da vor Ort auch kennenlernen durfte. Ein bisschen gequatscht haben, also ein sehr schöner Trip gewesen. Wusstest du, dass man bei Google einfach als Mitarbeiter und Besucher kostenlos essen kann? Frühstück, Mittag und Abendbrot in der Kantine? Und es ist gutes Essen.
Mitarbeiter wusste ich ja, das hatte ich mal, wir hatten an der Uni mal irgendwie so Richtung Mitarbeiterzufriedenheit und da ist Google halt irgendwie so das Paradebeispiel zusammen mit Amazon in vielen.
Das wundert also mich Amazon überhaupt nicht. Viel,
aber als Besucher ist krass. Besucher ist
ja,
krass.
Ja, und auch nicht so Kantinen-Vibe, sondern ein gutes Hotel-Buffet. Mäßig, nice. Mit Salatbar und vegan und Fisch und Fleisch und Nachtisch und Obst und Gemüse und noch Kaffee und die haben ein eigenes Gym. Also es wundert mich nicht, dass die Google-Mitarbeiter sehr zufrieden zu sein scheinen. Sehr coole Sache, wurde mir von den berühmten Google 7 erzählt, dass Google-Mitarbeiter in ihrem ersten Jahr 7 Kilogramm zunehmen, in der Regel. Was mich nicht wundern würde, vielleicht sollte ich bei Google anfangen. Würde ich vielleicht auch mal ein paar Kilos draufpacken, wäre vielleicht mal nötig.
Bei mir wäre es dann das Gegenteil von Google. Was wäre das Gegenteil von Google? Ich
don't know. Nee, aber es war ein sehr schöner Trip und jetzt bin ich wieder in der Heimat und voller Enthusiasmus, voller Hype auf die kommenden Wochen, auf die kommenden Tage. Ich habe es vorhin schon auf Instagram geschrieben. Es gibt so viele Themen, Eindrücke aus den ersten NBA-Wochen, so viele Trends, so viele Impressionen, so viel, worüber man reden kann. Und das werden wir heute in dem Podcast auch machen, das werde ich in den nächsten Wochen auch machen. Ich bin selten so voller Tatendrang gewesen wie aktuell. Wir werden viele dieser Themen heute abgrasen. Du kannst uns ja gleich mal erzählen, beziehungsweise den Zuhörern, was wir in den nächsten 2 Stündchen mit den Leuten vorhaben.
Ja, sehr gerne. Genau das, was du gerade gesagt hast, den Hype einer NBA-Saison, die jetzt gerade ein bisschen mehr als eine Woche alt ist, versuchen mitzunehmen und mal so ein bisschen quer durch die Liga uns vorzuarbeiten durch verschiedene Themen. Ähnlich, was wir letzte Woche gemacht haben. Letzte Woche haben wir uns jeder 5 Aspekte rausgepickt, auf die wir besonders achten wollen in die Saison hineingehend. Und heute dachten wir uns, jeder bringt mal 5 Aspekte mit, 5 Punkte, 5 Spieler, Teams, Trends, was auch immer, die uns in dieser ersten NBA-Woche aufgefallen sind. Und da wollen wir mal ein bisschen locker drüber quatschen. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Wir wissen nicht, was wir mitgebracht haben voneinander. Das könnte natürlich zu Doppelungen führen, aber mal gucken. Und bevor wir damit loslegen, geht's natürlich, das soll heute so ein bisschen die Headlines ersetzen, wir wollen den James-Harden-Trade besprechen. Wir müssen den James-Harden-Trade besprechen. Und haben gesagt, jeder von uns beleuchtet da eine der Seiten, die Los Angeles Clippers und die Philadelphia 76ers. Die Seifenoper hat ein Ende. Manch ein Drama-Fan würde sagen, vielleicht dann doch ein bisschen früh. Also wenn man auf eine Ben Simmons-artige Situation, die sich monatelang hinzieht, gehofft hat, dann wurde man enttäuscht. Wenn man auf eine schnelle Lösung gehofft hat, dann hat man jetzt, was man wollte. Vielleicht ganz kurz die Hard Facts und dann würde ich dir das Wort übergeben. Und dann fängst du mal mit den Clippers an, wo es natürlich vor allem um den Fit von Harden mit den beiden bereits vorhandenen Stars, Russell Westbrook und Terrence Mann, geht. Die Clippers bekommen nicht nur James Harden, sondern auch PJ Tucker in diesem Trade und schicken dafür Marcus Morris Senior, Robert Covington, Nicola Batum und
Nicola Batum?
Nicht Kenyon. Ja?
Heißt er nicht Nicolas?
Na, der Mann ist Franzose. Weiß ich nicht. Also die Amis sprechen es
Nicolas Batum, aber ich... Nicolas Batum?
Also die französische Variante ist ziemlich sicher
Nicolas. Ja, jetzt Batum. Wo du sagst, auf jeden Fall.
Macht's Sinn,
aber oder? Also ich habe auch immer, mein Video ist immer Nicolas. Nicola?
Ist auch legitim, glaube ich. Ist halt die amerikanisierte Version. Aber ich glaube, okay. In seiner Heimat.
Wir brauchen E-Mails. Gobert?
Genau, wenn ihr Nicola Batum seid, Mann, dann schreibt uns. Und eben nicht Kenyon Martin, sondern, wie heißt der Junge? KJ, oder? KJ Martin?
KJ
Martin. Die wandern nach Philadelphia, allesamt expiring contracts. Da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Das hat, glaube ich, eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt. Außerdem bekommen die Sixers den 2028er First-Round-Pick der Clippers ungeschützt. Einen 2026er First-Round-Pick, das wird der schlechteste aus den Clippers, den Thunder und den Rockets sein. Zwei Zweitrunden-Picks in den Jahren 2024 und 2029 und noch einen Pick-Swap, wo ich jetzt aber auf die Schnelle nicht auf dem Schirm habe, aus welchem Jahr der ist, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so wichtig. So viel zu den harten Fakten. Die Clippers machen das, um hoffentlich ganz, ganz oben anzugreifen, oder?
Auf jeden Fall. Ich bin einer der größten Kritiker gewesen, was die Offseason, Free Agency, den Sommer der Los Angeles Clippers angeht. Man hat nicht genug gemacht. Man hat mit Westbrook verlängert, mit Plumlee verlängert, im Vakuum gute Deals. Nicht genug, um wirklich ernsthaft konkurrenzfähig zu sein in dieser aktuell laufenden Spielzeit. Das sah für mich sehr aus nach, wir probieren es mit dem gleichen Rezept nochmal, setzen einfach darauf, dass unsere Superstars fit bleiben, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Was, glaube ich, die Baustellen, die Schwächen, die Lücken dieses Kaders ignoriert hat. Und zwar offensives Playmaking, Passspiel, ein Point Guard. Die Clippers hatten keinen guten Point Guard mehr, seitdem man Chris Paul weggetradet hat. Das konnte man alleine daran sehen, dass Russell Westbrook einen riesigen Impact hatte auf dieses Team, nachdem die Lakers ihn getradet hatten. Wenn Westbrook dein Team in einem Bereich sehr viel besser macht, im derzeitigen Stadium seiner Karriere, wenn Westbrook dir hilft in einem Bereich, dann ist es schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ein Indikator, dass du ein massives Problem hast. Denn Westbrook sollte dein Team nicht so viel besser machen. Wenn du ein wirklich gutes Team bist, dann macht Westbrook dich nicht besser. Mhm. Er hat sie besser gemacht als offensiver Connector, als Strippenzieher, als jemand, der die Kollegen in Szene setzt, der Pässe spielt. Was für mich bedeutet, die Clippers hatten da große Schwachstellen. Das hatten sie in jedem Jahr dieser Leonard und George-Ära und generell, seitdem man Chris Paul damals abgegeben hatte. Man hat jetzt einen Spieler bekommen, der, wenn er Bock hat, was ich denke, und wenn er fit bleiben kann, was wir jetzt noch nicht wissen, ein Match made in heaven ist für dieses Team. Und sobald James Harden Ende Juni diesen Trade gefordert hat, hatte ich damals gesagt, Harden zu den Clippers. Die Clippers müssen James Harden bekommen. Und sie haben ihn geholt, weil er perfekt reinpasst. Er ist jemand, der Spielzüge einleiten kann, der Leonard und George mit den Rollenspielen dieses Teams connecten kann, der diese beiden in Szene setzen kann, der die Offensive aber auch am Laufen halten kann, phasenweise, wenn einer der beiden oder beide nicht auf dem Parkett spielen, was wir noch oft genug sehen werden in den kommenden Monaten. Er ist dieser Spielertyp, den dieses Team braucht und den dieses Team brauchte. Und hätte man in den letzten Jahren einen James Harden gehabt, dann wäre das für sie gut gewesen, denke ich. Denn es ist immer relativ einfach, dass die Probleme dieses Clippers-Teams darauf zu schieben, dass Leonard und George verletzt sind, wenn es darauf ankommt. Aber dieses Team ist selbst mit diesen beiden nie so gut gewesen, wie sie eigentlich sein sollten und nie so gut gewesen, wie viele gedacht haben, dass sie sind. Und Leonard und George waren fit in der NBA-Bubble. Und Leonard und George waren auch fit phasenweise, wo diese Offensive trotzdem nicht elitär war. Und jetzt hat man einen Spieler, der auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er sich zurücklehnen kann, dass er selbstlos spielen kann, der gezeigt hat, dass er in einer Big Three wie in Brooklyn funktionieren kann, wo er so Irving und Durant so miteinander connected hat und die Rollenspieler in diesem Team und so die Fäden gezogen hat und sich gleichzeitig aber auch zurückgenommen hat und deutlich weniger Usage hatte als bei den Rockets vorher, der gezeigt hat, dass er sich zurücknehmen kann an der Seite von Joel Embiid. Also das wird, denke ich, gar kein Problem sein. Die Clippers sind besser geworden und die Clippers geben sich hier eine Chance, die sie, glaube ich, davor nicht hatten, mit der Spitze dieses Westens mitzuspielen, ernsthaft um den Titel mitzuspielen, wenn alle fit bleiben können. Es ist jetzt nicht dieser Move wie Dame zu den Bucks, wo wir jetzt sagen, okay, die sind jetzt auf Denvers Level, aber sie geben sich eine Chance. Und ich finde gut, dass sie sich eine Chance geben. Wir haben drüber geredet. Es ist möglicherweise das letzte Jahr mit Leonard und George. Wir denken beide nicht, dass sie gehen werden, aber es ist möglicherweise das letzte Jahr. Sie ziehen eine neue Halle nächstes Jahr. Niemand weiß so richtig, was die Zukunft dieses Teams bereithält. Und dass man jetzt in dieser Saison nochmal versucht, alles auf diese Karte zu setzen, jetzt zu gewinnen, finde ich gut.
Zumal, da komme ich gleich von Seiten der Sixers auch nochmal drauf, du gibst weder Terrence Mann ab, das war ja jetzt wochenlang wirklich ein Thema, dass die Clippers ihn unbedingt nicht abgeben wollten, noch gibst du Norman Powell ab, was mich gewundert hat aus Sixers Sicht, dass man nicht drauf gepocht hat, einen der beiden wenigstens zu bekommen.
Ist so. Ich hatte es in meinem Video, wenn ich mich jetzt mal selber zitieren darf.
Darfst du?
Danke.
Machst du ja sonst nicht, aber das ist ja okay.
Nee, sie haben den Spieler bekommen, den sie bekommen wollten, und sie haben den behalten, den sie behalten wollten. So hatte ich es in meinem Video formuliert. Und dass man dann, wie du gerade gesagt hast, auch noch Norman Powell behalten hat, nicht schlecht.
Absolut. Deswegen auch das immer riesige, riesige, riesige Klammer. Aber wenn die drei fit sind, dann ist halt auch die Tiefe dahinter nicht schlecht. Und vielleicht, also das hört sich ironisch an, weil man halt gerade vier Spieler abgegeben hat, die durchaus Rollenspieler sein können und die auch durchaus in Philadelphia eine Rolle spielen könnten. Aber mir gefällt die Tiefe fast schon besser als davor, weil es halt irgendwie mehr Sinn ergibt von der Rollenaufteilung her. Macht das Sinn?
Ja, man hat halt, abgesehen von Mr. Batum, niemanden abgegeben, den man wirklich schmerzhaft vermissen wird. Robert Covington wäre da so ein Kandidat, der aber, warum auch immer, keine große Rolle mehr gespielt hat und von dem Ty Lue nicht besonders viel gehalten zu haben schien. Und wenn du halt einen Spieler im Kader hast, von dem du nicht viel hältst, unabhängig davon, wie gut er eigentlich ist, und du lässt ihn jetzt gehen, ja, scheinst du ihn ja nicht so wirklich zu vermissen. Sonst würdest du ihn ja jetzt schon spielen lassen. Morris ist auch jemand, von dem ich nicht mehr besonders viel halte, beziehungsweise noch nie besonders viel gehalten habe als Spieler, aber der jetzt auch in den letzten Jahren gerade keinen echten positiven Impact mehr hatte. Wie gesagt, Batum wird wehtun als 3&D, Edelrollenspieler, klasse Point-of-Attack, Wing-Defender, klasse Scharfschütze am Perimeter draußen. Man ersetzt quasi Batum mit Tucker, die sich, glaube ich, beide nicht besonders viel nehmen. Ja.
Also ich finde Tucker in diesem Team, wo wir häufig drüber gesprochen haben, dass abseits von Zubats wenig Größe, wenig Physis, wenig Defensive, auch Rim Protection. Also Tucker gefällt mir sehr gut in dem Team, muss ich sagen. Das fand ich einen sehr positiven Aspekt aus Clippers-Sicht, dass man ihn auch noch dazu bekommen hat.
Ja.
Aber klar, Batum wird fehlen. Er ist jemand, der regressiert hat in den letzten ein, zwei Jahren schon und das auch weiter tun wird vermutlich, aber der wird definitiv fehlen.
Also um zusammenzufassen, von diesen vier Spielern wird man, glaube ich, einen wirklich vermissen und diesen einen hat man ersetzt.
Durch zwei.
Durch zwei.
Die man jetzt hat.
Ja.
Ja.
Lässt sich nicht viel meckern.
Ich würde jetzt tatsächlich einen meiner fünf Aspekte, weil ich ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen bin, dass wir ja sowieso über die Clippers reden. Einer meiner Aspekte ist nämlich Kawhi.
Das darf doch nicht wahr sein.
Das würde ich jetzt schon mal kurz, habe ich nicht nachgedacht. Das würde ich jetzt schon mal anbringen, weil ich glaube, das spielt damit rein. Es ist natürlich ein ultimativer Win-Now-Move, nicht zwingend nur für die Saison. Also ich gehe auch davon aus, du hast es gesagt, George und Kawhi können Free Agents werden, Harden wird Free Agent werden im kommenden Sommer. Also wenn es ultimativ dumm läuft, sind alle drei weg. Aber diesen Trade machst du nicht, auch wenn du jetzt nicht wahnsinnig Assets abgegeben hast, aber halt dann doch zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, ein Swap. Das ist auch nicht nichts.
Hat man zwei First-Rounder abgegeben?
Ja, einen, den 2028er, den eigenen, und den 2026er von OKC.
Ach so, okay.
Also OKC oder eigen oder Rockets, je nachdem, welcher am niedrigsten landet. Das ist schon, gerade was auch die Picks angeht, das ist kein, ist nicht so, dass man jetzt nichts abgegeben hat. Das machst du nicht, wenn du davon ausgehst, dass im Sommer einer oder zwei oder drei der großen drei jetzt weg sind. Ich denke, es ist schon der Plan, dass man alle drei versuchen wird, also Harden zu verlängern und vielleicht Kawhi und PG, man hat die Bird Rights, vielleicht die dann auch jetzt diesen Sommer schon davon zu überzeugen, Extensions zu unterschreiben, die vielleicht nicht ganz die Max-Ausmaße annehmen, die die beiden unterschreiben könnten. Ich interpretiere das auch ein wenig, und da kommt jetzt mein Kawhi-Aspekt mit rein. Wir haben nämlich heute Nacht, gefühlt das erste Mal in seiner Karriere, Kawhi ein Back-to-Back spielen sehen. Und das nicht schlecht. OT, sie haben dann gegen die Lakers am Ende verloren, aber er hat 41,5 Minuten gespielt, nachdem er zugegebenermaßen in der Nacht zuvor gegen Orlando keine geile Leistung gezeigt hat, aber trotzdem 33 Minuten gespielt hat, hatte normale Workload. Und dann gegen die Lakers rauszukommen mit 38 Punkten, effizient aus dem Feld, vor allem im ersten Viertel komplett heiß gelaufen mit 18 Punkten.
Career High im ersten Viertel.
Career High im ersten Viertel, auch dann down the stretch, in der Crunch Time, in der Overtime, war der Ball immer wieder in seinen Händen. Sollte man jetzt nicht zu viel reininterpretieren, weil sie haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt auch 4 Tage Pause oder so. Also das war vielleicht auch ein Hintergedanke, dass man dieses Back-to-Back, also es kann sein, das war jetzt das letzte Back-to-Back, das er spielt in der Saison, ist auch nicht auszuschließen. Aber vielleicht das in Verbindung mit dem Harden-Trade, in Verbindung damit, dass Paul George bislang sehr gut aussieht, vielleicht ist man an dem Punkt, dass man optimistisch Shell ist, was Kawhis und Paul Georges Gesundheit angehen kann, vor allem Kawhis Gesundheit. Oder das zumindest sein kann. Vielleicht ist es aber auch nur der Fantasy-Manager in mir, der da spricht.
Du spielst Fantasy-Basketball?
Ja, ja, wissen viele nicht. Hm. Ich habe ihn nämlich in meinem Team. Mhm. Aber ich weiß nicht, irgendwie dieser Harden, ich könnte mir schon vorstellen, dass man aus Clippers Sicht, wenn man nicht daran glaubt, dass Kawhi Leonard eine fitte Saison spielt, und natürlich ein Stück weit musst du dran glauben, was hast du für eine andere Chance, aber für mich war dieser Harden-Trade und dieser nochmal Assets abgeben, das Risiko gehen, dass das Ganze schief läuft und im Sommer stehst du dann da mit nur noch einem oder zwei von den dreien, schon nochmal ein Zeichen in die Richtung, dass man an Kawhi und seine Gesundheit glaubt.
Weiß ich nicht. Ich denke, man wird einfach sich sagen, das ist eventuell unser letztes Jahr mit denen, was wollen wir jetzt sonst machen? Dann geben wir uns wenigstens jetzt eine Chance zu gewinnen. Hm. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass man unbedingt optimistischer ist als in der Vergangenheit. Das, ich denke, also kann ich jetzt absolut nichts zu sagen. Aber man scheint bei den Clippers zumindest davon auszugehen, dass wenn man diesen harten Trade macht, dass man dann eine Chance hat, dieses Jahr was zu reißen. Und die hat man auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht irgendwie Wunschdenken oder dass man da in einem Fantasieland lebt, sondern dass man davon ausgeht, dass man jetzt ein Team hat, mit dem es funktionieren kann. Aber das habe ich halt auch schon nach ihrer Offseason gedacht. Und da war es dann halt in meinen Augen so ein bisschen Wunschdenken. Also entweder der Plan war seit Juni, dass man irgendwann James Harden holt, oder man hat schon im Sommer gedacht, okay, wir verlängern mit Westbrook und Plumlee und die beiden Stars werden vielleicht fit bleiben. Dann gibt uns das auch schon eine Chance. Und da hätte ich dann ein bisschen weniger von gehalten, von diesem Plan. Also da mag ich den jetzigen Plan der Clippers deutlich mehr als den von vor einem Monat, aber wie gesagt, vielleicht war es von Anfang an das Ding, dass man gesagt hat, wir holen Harden in Anführungszeichen nach Hause, weil das auch, was man, denke ich, nicht vergessen darf, das sind alles drei LA-Dudes,
stimmt,
die lange Zeit darauf hingearbeitet haben, in LA zu landen, über Umwege, der eine im hohen Norden, der andere in Oklahoma City und der andere dann sonst noch wo, von daher, jetzt sind sie alle hier und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie so schnell wieder weg wollen. Aus der Stadt der Engel. Bist du optimistisch, was Kawhis Gesundheit angeht?
Ja, tatsächlich. Also wesentlich optimistischer als vor der Saison, was sich auch komisch anhört nach 5 Spielen oder 4 Spielen, was sie jetzt gemacht haben. 5 Spielen. Aber vor allem auch optimistischer als die letzten 1-2 Jahre. Also ich kann mich täuschen, ich werde mich vermutlich täuschen. Aber wer weiß. Und die Harden-Geschichte, der spielerische Fit, gebe ich dir voll recht, wenn Harden auch der ist, den wir, also Leute, die jetzt glauben, ja, es gibt nur einen Ball und so weiter. Harden ist nicht mehr dieser 35-40 Usage Scorer. Das haben wir an der Seite von Embiid gesehen. Er ist weiterhin einer der besten Playmaker der NBA. Er wird Kawhi und PG das Leben erleichtern. Ich mag auch, also so schön jetzt die Russell Westbrook Renaissance war, auch da stimme ich dir voll zu. Diese Rolle, die er jetzt in LA hat, die kann er von der Bank aus auch ausführen und kann da dann ein bisschen mehr Second Units anführen. Zusammen mit Norm Powell und Terrence Mann und so weiter. Oder glaubst du, die 4 könnten sogar nebeneinander starten? Nee, oder?
Weiß ich nicht, ob das so clever wäre.
Ja, glaube ich auch nicht. Aber also du gibst dir einfach Möglichkeiten. Die Gegenseite ist natürlich, wir sprechen über ein Team, das sowieso Jahr für Jahr in den Playoffs Probleme hat. Nicht nur wegen Gesundheit. Und dann holst du dir einen auch jetzt schon in die Jahre gekommenen Spieler, der dafür berühmt ist, in den Playoffs abzutauchen. Aber ich bin bei dir. Also du gibst dir zumindest die Chance, weil ich glaube, ohne einen solchen Move wäre es von Anfang an aussichtslos gewesen, Denver zu schlagen und wahrscheinlich auch aussichtslos gewesen, den ein oder anderen weiteren West-Contender zu schlagen. Mhm. Phoenix, der Stadtrivale, ich glaube, die wären dann einfach eine deutliche. Und wenn du mich heute fragst, ob ich es für ausgeschlossen halte, dass die Clippers Denver oder die Lakers oder Phoenix in der Serie schlagen, bei Phoenix hätte ich es wahrscheinlich von vorher schon nicht für ausgeschlossen gehalten, würde ich jetzt sagen nein. Und vor ein paar Tagen hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, halte ich für ausgeschlossen. Und das, darum ging es.
Bin ich absolut bei dir. Und wie ging das heute Nacht nochmal aus, das Derby?
Lakers haben gewonnen, oder?
Ah, okay. Cool, cool.
Also, konntest du ja nicht wissen.
Nee.
Sollen wir zur Sixers-Seite kommen?
Ja.
Es steht viel, also klar, ein Stück weit waren dir die Hände gebunden, dadurch, dass Harden raus wollte. Und ich glaube, es war wahrscheinlich von vornherein, auch wenn man spekuliert hat, auch wenn es Berichte gab, ja, er ist jetzt wieder in der Training Facility. Ich glaube, es war von vornherein unrealistisch, dass er nochmal ein Spiel im 76ers-Trikot machen würde. So kam es jetzt auch nicht. Daryl Morey ist nicht den Weg gegangen, wie bei Simmons damals, so lange wie möglich zu warten. Und ich finde schon, dass sich das in dem Paket auch widerspiegelt. Ich finde, es ist kein schlechtes Paket, zumal man im Hinterkopf haben muss, dass das Ziel Nummer 1 für die Sixers anscheinend war und auch davor schon war. Wir haben bei der nicht passierten Extension für Tyrese Maxey drüber gesprochen. Das Ziel scheint zu sein, im kommenden Sommer vor der Saison 2024-25 maximal mögliche Flexibilität sich zu bewahren. Man hat sich jetzt mit Morris, Rocco, Batum und Martin 4 Expiring Contracts reingeholt, plus noch ein paar Picks bekommen, die man jetzt weiter traden kann. Man hat PJ Tuckers 11 Millionen für nächste Saison gedumpt, mehr oder weniger, und hat damit Stand jetzt nur Embiids 51 Millionen und den Cap-Hold für Maxi. Das war der Grund, warum man ihm keine Extension gegeben hat, dass man eben nur den Cap-Hold hat und nicht direkt sein neues Gehalt. Und der beträgt 13 Millionen. Das ist das einzige garantierte. Und Jaden Springer, dessen Viertjahresoption sie gestern gezogen haben. Das sind die einzigen garantierten Gelder, die man Stand jetzt für die nächste Saison in den Büchern hat. Das bedeutet bis zu 62 Millionen Cap Space Stand jetzt. Das war das Ziel. Das hat man geschafft. Und jetzt hat man trotzdem, wenn man möchte, kann man bis zum Sommer warten. Kann Tyrese Maxey die Schlüssel der Offense in die Hand geben. Oder die Schlüssel des Initiierens. Kann trotzdem mal gucken, du hast immer noch ein kompetitives Team. Ich finde vor allem der Fit von Covington gefällt mir auf dem Papier. Er ist zurück bei seinem Analytics-Ziehvater Daryl Morey. Batum wird dem Team gute Minuten geben können. Vielleicht kann Morris dem Team gute Minuten geben und auch KJ Martin mit seiner Athletik auf dem Flügel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass alle diese vier in irgendeiner Form eine Rolle haben könnten. Du hast mit Embiid einen der besten Spieler der Liga. Du hast mit Maxey einen Rising Star, der richtig gut aussieht bislang diese Saison. Probieren wir es halt einfach mal. Und du kannst dich jetzt quasi entscheiden, benutzt du diese vier Expiring Contracts plus die Picks, plus was du eben jetzt sonst noch im Kader hast, um bis zur Deadline noch einen großen Move zu machen? Die Option besteht. Oder wartest du bis zum nächsten Sommer und greifst dann nochmal an? Die beiden Wege sind jetzt beide offen und deswegen, wie gesagt, ich würde schon stark kritisieren, dass man weder Powell noch Mann bekommen hat in dem Deal, weil ich glaube, die hätten beide mehr weitergeholfen als die vier, die man jetzt bekommen hat. Vor allem Powell hätte mir gut gefallen in dem Team. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie ein schlechter Weg ist, den die Sixers jetzt hier gewählt haben.
Ja, es ist nicht dieser Home-Run-Trade, wo man sagt, Daryl Morey, was hast du da wieder gemacht, du alter Magier? Aber es ist jetzt auch, wie du halt auch gesagt hast, kein schlechter Move gewesen, zumal man halt nicht vergessen darf, in was für eine Situation man war. Diese Idee, dass man 4 Picks für Harden bekommt oder dass man einen jungen Spieler mit All-Star-Potenzial für Harden bekommt, das war von Anfang an Schwachsinn. Also nicht, dass die Sixers diese Idee hatten, aber dass es Leute gab, die Idee hatten, beziehungsweise die Vorstellung, was man eventuell bekommen könnte, wie man wie James Harden. Ich denke, letztes Jahr Donovan Mitchell und Rudy Gobert, diese Trades haben so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht und so ein bisschen diese Idee, was man für Spieler, was Spieler wert sind, was man für Spieler bekommen kann, da ein bisschen was dran gerüttelt. Das hat sich seitdem alles wieder sehr relativiert, wenn wir über den Kevin Durant-Trade nachdenken zu den Suns. Sicherlich hat Brooklyn da eine Menge für bekommen, aber Nicht mal Brooklyn hat diesen jungen Star bekommen, wo sicher war, dass das, oder ein junger, jetzt schon All-Star-Level-Spieler.
Hey, was soll denn der Bridges-Slander jetzt hier?
Zum Zeitpunkt des Trades.
Ja, okay, das stimmt.
Ja. Und auch Dame, das war, Teams bekommen immer noch viel für gute Spieler, aber das hat sich wieder alles so ein bisschen relativiert. Mm.
Ja.
Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Von daher, wenn Terrence Mann einfach nicht zu bekommen war und kein anderes Team ihn wollte, ich glaube, das geht relativ nah an das Maximum ran, was man für James Harden bekommen konnte. Und in dem Sinne ist es ein guter Job in meinen Augen, den man gemacht hat. Du hast die Flexibilität angesprochen. Es würde mich nicht wundern, wenn man in dieser Saison noch versucht, jemanden zu bekommen. Ich habe da einen Zach LaVine im Auge. Mhm. Als jemand, der eine Menge Geld verdient. Geld, was die Sixers im Gegenzug natürlich auch rausschicken müssten, was man jetzt aber hat. Man kann da zwei oder drei dieser Mid-Level-Type-Spieler für abgeben und den einen oder anderen Pick. Man hat alle eigenen Picks. Man hat jetzt auch noch Picks bekommen. Hat man alle eigenen Picks? Ja, man hat alle eigenen Picks.
Ich glaube, ja. Ich schaue parallel mal kurz. Aber vor allem, weil eben, wie gesagt, diese vier halt alle expiring sind. Plus dann noch, ich habe jetzt die Vertragsstruktur, auch das kann ich kurz gucken. Die werden ja noch den einen, also auch Oubre ist expiring, so ziemlich alle. Mhm. Melton hat, glaube ich, entweder Spieler- oder Teamoption. Also Melton hat eine Option nächstes Jahr. Diese potenzielle Flexibilität kann man eben auch auf andere Teams übertragen. Gerade auf ein Team wie die Bulls. Ich finde den LaVine schaut geil.
Ja.
Die vielleicht endlich zu der Erkenntnis kommen, dass sie rebuilden sollten.
Hm.
Da kannst du, das ist auch attraktiv für andere Teams. Ja, Melton ist expiring. Paul Reed ist nicht expiring, aber komplett nicht garantiert ab kommender Saison. Korkmaz, House, Bamba, Green, den man jetzt, glaube ich, waven wird, wenn ich es richtig gesehen habe, wenn man noch einen Roster-Spot freimachen muss.
Hm.
Oubre, Beverly, alle über die laufende Saison hinaus nicht mehr auf den Büchern. Selbst Tobias Harris nicht. Das kannst du auch gut und gerne. Also Tobias Harris ist vielleicht auch so ein Trade-Chip. 39 Millionen. Also selbst wenn ein super, Superstar verfügbar werden sollte bis zur Deadline, kannst du dich da auch irgendwie ins Spiel bringen. Also ja, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass man den Weg geht. Zumal die Free Agent Class nächsten Sommer nicht die aller, also da ist dann so DeRozan mit der größte Name. Ist nicht die aller beste.
Und gerade wenn man auf dieses Team
oder guckt,
Embiid immer noch in MVP-Form und einen Maxi, und da mache ich jetzt mal den Lorenzo und bringe eine meiner fünf Erkenntnisse
sehr schön. Sehr
direkt schön. Jetzt auch schon mal an. Tyrese Maxi sieht aus wie der frühe Most Improved Player-Favorit.
Ja.
Und wenn der noch drei Wochen so weiterspielt, dann kann ihm auch keiner diesen Award mehr wegnehmen, egal was für die restlichen Monate passiert.
Das ist dann der Paolo Rookie of the Year Case.
30 Punkte pro Abend, über 6 Assists, über 6 Rebounds, bei einem Turnover, einen 143 Offensivrating, das ist Jimmy Butler-Level-Stuff hier. 69% to Shooting, nice. Der Dude spielt nicht von dieser Welt. Die Sixers haben ihr Offensivsystem ein bisschen umgestellt, man operiert sehr viel in Handoffs, in Empty Side Handoffs, wo Maxi aufblüht. Der Wurf ist Cash, das wird sicherlich nicht bei diesen 56% bleiben, da sind auch viele, viele wilde Würfe mit dabei, aber gerade diese Würfe, die entstehen bei Drive-and-Kick-Situationen von Joel Embiid oder Würfe, die halt in diesen Hands oder Pick-and-Rolls entstehen, wenn Gegner unter Screens gehen oder wenn man Drop-Coverage spielt, das sind Würfe, die immer für ihn da sein werden und wo ich auch sehr optimistisch bin, dass die bleiben und dass die weiterhin fallen werden. Tyrese Maxey trifft 91% von der Freiwurflinie, geht fast doppelt so oft an die Linie, bisher pro 100 Possessions wie sein bisheriges Career High sicherlich. Wir sind Anfang der Saison, man muss es immer dazu sagen, small sample size. Solche Statistiken haben nur begrenzten Wert. Aber Tyrese Maxey sieht wie jemand aus, der sich berechtigte Hoffnung machen darf, in ein All-Star-Team gewählt zu werden. Mit 30-6-6 und solchen Effizienzstatistiken bei einem auch guten Team bist du ein All-Star-Level-Spieler. Man kann diesen Mann nicht genug loben, wie er immer wieder den Korb attackiert, wie er Fouls zieht, die Midrange-Würfe fallen, die Dreier fallen, das Pick-and-Roll mit Embiid ist fantastisch. Ich habe da jetzt auch ein Video, was jetzt heute, wenn wir aufnehmen, online geht, zu Maxi. Da habe ich mich mal ein bisschen genau darauf bezogen, wie Timing bei diesen Pässen im Pick-and-Roll wichtig ist. Und Maxi ist da ein absoluter Gott drinne, in welchem Moment er zu Embiid spielt, wie er diese Pick-and-Pop-Pässe, diese Pick-and-Roll-Pässe timet, wie er die Aufmerksamkeit für eine Sekunde länger noch auf sich zieht, damit Embiid mit dem größtmöglichen Vorteil dann zur Arbeit gehen kann. Die Floater sind Cash. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr hinaus. Und wenn man dann sieht, Embiid in MVP-Form, Maxi auf so einem Level, man hat 2 30 Punkte pro Abend Scorer im Team und dann guckst du auf ein Team mit vielen guten Rollenspielern, 3-and-D-Guys, dann ist vielleicht jemand wie Zach LaVine oder selbst OG Anunoby vielleicht jemand, wo du dann wirklich sagst, okay, die Bucks sehen nicht unverwundbar aus im Osten. Bei Boston weißt du nie, wie es mit den Verletzungen aussieht. Miami ist schlecht in die Saison gestartet. Let's go. Mhm. Und die Chance hat man sich nun gegeben. Und das ist immer was, wenn Teams Trades machen, hat man sich die Chance gegeben, um irgendwas Cooles zu machen in der Zukunft. Und die haben sich die Sixers gegeben, die haben sich die Clippers gegeben. Und das mag ich.
Apropos Trades, ich habe nebenher geguckt, sie haben, also die Sixers haben ihre eigenen First-Round-Picks für 2024, 2026, 2028, 29, 30. Also nicht alle. Der 2025er wird nach OKC gehen, außer er landet aus irgendwelchen Gründen in der Top 6. Da hoffen wir mal nicht drauf. Und der 2027er wird nach Brooklyn gehen. Das wird dann wahrscheinlich im Harden-Trade gewesen sein letztes Jahr. Hm. Genau, also 2 künftige First-Round-Picks haben sie nicht, aber die anderen und eben die, die sie jetzt noch reinbekommen haben, den 2028er der Clippers, diesen 2026er, 2029 haben sie diesen Swap dann eventuell mit den Clippers. Also du hast da schon Material, mit dem du arbeiten
kannst.
Und diese
Clippers-Picks könnten...
Ja.
Oh. Ja.
Der 2028er Clippers-Pick, Der könnte schmecken. Gut. Dann haben wir jetzt nicht nur den Harden-Trade, sondern auch direkt 2 unserer Aspekte abgefrühstückt. Das ist doch, besser geht's doch nicht im Intro. Wer will weitermachen mit unserem Hauptsegment, beziehungsweise in dem Betrieb befinden wir uns ja quasi jetzt schon. Ich habe jetzt noch 4 auf Lager, du ebenso. Fang du doch einfach an. Was ist dein nächster Punkt, der dir besonders gefallen hat oder aufgefallen ist? In dieser ersten Woche der neuen NBA-Saison.
Die Defense der Milwaukee Bucks ist ein schlechter Scherz. Eine absolute Katastrophe. Milwaukee hat das zweitschlechteste Defensive Rating der NBA bisher in dieser Saison. Hinter den Pacers, die sich wohlgemerkt heute Nacht 155 Punkte haben einschenken lassen. Hätten sie das nicht, wären es in Anführungszeichen nur 130 oder so gewesen, was auch schon nicht gut wäre, hätten die Bucks das schlechteste Defensivrating der NBA bisher. Ein Team, was in den letzten Jahren immer wieder elitär war. Und jetzt können all die Leute rauskommen, die gesagt haben, wir haben es doch gesagt. Jrue Holiday hätte man nicht abgeben dürfen. Der Mann war so wichtig für das, was die Bucks Defense gemacht hat. Und das hat sicherlich auch einen Funken Wahrheit. Und da ist sicherlich auch was dran. Aber es wäre zu einfach, die defensiven Probleme der Bucks nur auf die Abwesenheit von Jrue Holiday zu schieben. Das wäre die einfache Methode, das zu erklären. Das wollen wir aber hier nicht machen. Es gibt nämlich eine Reihe von anderen Gründen. Zuallererst natürlich müssen wir über Holiday reden und der Mann, der ihn ersetzt hat. Damian Lillard sieht aus wie der schlechteste Point-of-Attack-Verteidiger der NBA. Wenn Damian Lillard ab sofort an keinem Screen mehr hängen bleibt in dieser ganzen Saison, waren es trotzdem zu viele. Und das nach 4 gespielten Spielen. Das kannst du mir nicht erzählen. Dennis Schröder sah aus wie der beste Point Guard der NBA im Spiel gegen die Bucks. Das ist schlecht. Das ist nicht gut.
Das ist nicht gut.
Und für jemanden, der vor ein paar Wochen noch gesagt hat, ja klar, ich bin kein Jrue Holiday, aber tut mal bitte jetzt hier nicht so, als wäre ich jetzt hier eine übelste defensive Schwachstelle. Brudi, du bist eine übelste defensive Schwachstelle bisher. Das kannst du mir nicht erzählen. Die Bucks Perimeter Defender können nichts und niemanden vor sich halten. Das ist Utah Jazz Level Stuff in den Playoffs damals, wo Rudy Gobert die ärmste Sau der NBA war. Mhm. Ganz, 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 ganz schlimm. Und dann, wir haben Mike Budenholzer immer wieder kritisiert für seine defensive Marschroute, dafür, dass er keine Adjustments gemacht hat, all die Gründe, weshalb wir es begrüßt haben, dass man ihn hat gehen lassen. Dennoch ist Mike Budenholzer der Mann gewesen, der eine Defense installiert hat, die über Jahre hinweg eine der besten Defenses der NBA war. Eine Defense, die ihrem Team den Titel gewonnen hat vor 2 Jahren. Und ich weiß nicht, ob es clever ist, wenn du ein neuer Headcoach bist, dass du sagst, okay, wir haben hier was, das funktioniert hat, lass es uns doch mal ganz anders machen. Das ist ja keine Never Change Your Running System Situation in dem Sinne, weil das war ein anfälliges System, dieses Deep Drop Ding mit Brook Lopez, aber es hat funktioniert über weite Strecken, nicht gegen jeden Gegner, aber gegen 95% der Gegner und in 99% der Regular Season Matchups. Dieser Mann hat kein Team übernommen, was letztes Jahr 15 Siege geholt hat, wo man sagt, okay, wir stellen jetzt hier mal alles auf den Kopf. Das war was, was funktioniert hat. Und dass man jetzt Brook Lopez, der 80 Jahre alt ist, draußen am Perimeter herumrennen lässt, weiß ich nicht, ob das die allerbeste Idee ist. Die Bucks verteidigen sehr, sehr viel weniger im Drop. Man spielt sehr viel aggressiver. Wir sehen Hedge-Defense, wir sehen teilweise Switch-Defense als primäre Systeme. Was wir all die Jahre wollten, war Deep-Drop-Defense als 80% und dann halt aber auch, dass man mit Giannis auf der 5 switcht, dass man phasenweise aggressiv spielen kann, dass man vielfältig ist und variabel und in verschiedenen Situationen verschieden verteidigen kann. Nicht, dass man diese ganze Deep-Drop-Defense, für die Lopez so prädestiniert ist, auf den Kopf stellt, der damit überhaupt nicht klarkommt und auch, was man in Interviews so raushören konnte, nicht besonders happy ist mit dieser Rolle. Weil der Mann war es gewöhnt in den letzten Jahren, sich nicht weit weg vom Korb aufhalten zu müssen und das muss er jetzt auf einmal den Großteil der Zeit. Das funktioniert bisher überhaupt nicht. In Kombination mit dem Personal. Das Personal ist schlechter geworden, aber das nur auf das Personal zu schieben, ist nicht richtig. Die Bucks probieren eine Menge neue Sachen und das funktioniert überhaupt nicht bisher. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist und ich glaube auch nicht, dass du mit der zweitschlechtesten Defense der NBA statistisch, was sich auch wieder einpegeln wird, aber Stand heute, ein ernsthafter Contender bist. Wir wollen jetzt hier nicht überreagieren, aber wir wollen auch nicht so tun, als ob Defense nicht mehr wichtig ist und Giannis und Dame offensiv jedes Spiel 140 machen, dann ist es okay, wenn man 130 sich fängt und man fängt sich diese 130 im Schnitt. Bisher. Da muss sich wieder etwas ändern, sei das kadertechnisch oder an dem System. Aber that's not it, bisher. That's not it. This ain't it.
This ain't it, man. Übrigens, bei Cleaning the Glass haben die Pacers weiterhin ein besseres Defensiv-Rating als die Bucks, weil halt die Garbage-Time rausgefiltert wird und davon wird es in dieser 155-Klatsche wahrscheinlich einiges gegeben haben. Da haben die Bucks auch das zweitschlechteste Defensiv-Rating, weil die Wizards noch schlechter sind. Ein Stück weit, ich kann gar nicht viel dazu sagen, ich bin voll bei dir. Ein Stück weit, ich habe das Spiel der Bucks gegen die Hawks, war das einzige, das ich in voller Länge bislang gesehen habe von Milwaukee. Und das sah absolut nicht gut aus. Ein Stück weit ist das ja einkalkuliert. Büßt ein bisschen Defense ein, um die Offense auf ein neues Level zu heben. Das war klar, da haben wir drüber gesprochen bei dem Lillard-Trade. Die Rechnung geht aber nur dann auf, wenn deine Defense trotzdem einigermaßen kompetent bleibt. Und das sollte, und da gebe ich dir auch voll recht, das lässt sich nicht nur auf das Personal schieben. Die Defense ist, da ist nicht plötzlich Hopfen und Malz verloren, nur weil da jetzt Damian Lillard spielt statt Jrue Holiday. Dieses Personal ist defensiv weiterhin gut genug, damit du locker eine durchschnittliche Defense hast. Und wie du sagst, nur 4 Spiele, small sample size, alles noch in einem Rahmen, den man retten kann. Aber da muss sich schon was tun. Also an dem Punkt bin ich inzwischen auch, dass man sich genug Sorgen machen sollte. Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall einer der Punkte, die es zu beobachten gilt in den nächsten Wochen, wie die Bucks Defense sich entwickelt, weil die Offense, also Lillard, super Debüt gegeben. Danach war es schon nicht mehr so berauschend. Also auch die Offense ist bislang nicht. Also Offensivrating bei NBA.com 112,4 nach diesen ersten 4 Spielen, das ist Platz 11. Das ist nicht schlecht, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man es sich erlauben könnte, eine der schlechtesten Defenses zu haben. Sollen wir erstmal pessimistisch bleiben oder wollen wir ein bisschen hin und her springen und soll ich jetzt ein bisschen was Fröhliches bringen?
Ja, erzähl mal was Fröhliches.
Okay, machen wir was Fröhliches. In dem Fall möchte ich unbedingt über Osar Thompson sprechen. Einer der Spieler, die mich am meisten positiv überrascht haben bislang und einfach auch generell beeindruckt haben. Rookie der Detroit Pistons. Ich habe einen etwas engeren Draht zu ihm und zu dem Team, weil ich die Season Preview für God Next über die Pistons geschrieben habe und dort mich noch gefragt habe, wie groß soll denn Osar Thompsons Teil an diesem Text sein? Es ist ein Talent, das wir beide vor der Draft schon, jetzt auch nach der Draft, extrem spannend fanden. Nicht nur er, auch sein Zwillingsbruder. Schöne Geschichte, dass die beiden kommen. Fragezeichen, woher sie kamen aus Overtime Elite. Der Jumper ist ein großes Fragezeichen, das ist er auch weiterhin, Spoiler Alert. Aber dass Osar Thompson reinkommt in dieses Pistons-Team, das unter der Überschrift steht, wir wollen nicht mehr tanken, wir haben Monty Williams als neuen Coach drin, Kate Cunningham soll eine geile Saison spielen, wir haben Veteranen und so weiter und so weiter. Und dass Osar Thompson reinkommt, fast 30 Minuten pro Spiel spielt in seinen ersten 5 Partien. 10 Punkte, 10 Rebounds, 3,8 Assists, 2 Blocks und aktuell aussieht wie ein All-Defensive-First-Team-Spieler, das habe ich nicht kommen sehen. Und das finde ich wahnsinnig geil. Und tut euch einen Gefallen. Und nächstes Mal, wenn ihr ein Pistons-Spiel schaut, ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich, ein Pistons-Spiel mal zufällig zu schauen, aber macht's einfach mal und achtet auf Osar Thompson in der Defense. Sowohl Point of Attack, On-Ball, das war einer der großen Pluspunkte und da konnte man durchaus mit rechnen, dass er direkt als Rookie einen gewissen defensiven Impact haben könnte. Aber wie er mit seiner Athletik, mit seiner Agilität, 7-Foot Wingspan, er ist nicht super bullig, aber er ist physisch und er versteht es vor allem, den Ballhändler auf die Pelle zu rücken. Er ist jetzt schon, finde ich, ziemlich gut darin, sich um Screens herum zu navigieren. Und selbst wenn er das mal nicht schafft, ist er wegen dieser Athletik und der krassen Explosivität und auch dem Timing, das er mitbringt, eine krasse Chase-Down-Gefahr. Sowohl On-Ball als auch Off-Ball kommt sein Basketball-IQ, sein Spielverständnis, das ein großer Pluspunkt war, nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinem Zwillingsbruder in den ganzen Pre-Draft-Reports. Ich bin hin und weg von Osar Thompsons Defense. Und noch ein paar Worte zur Offense. Auch da finde ich, klar, 10 Punkte pro Spiel in 30 Minuten, nicht effizient aus dem Feld. Ich habe jetzt weder Offensiv-Rating noch True-Shooting.
44% True-Shooting, 1,1 Offensiv-Rating.
Ja, das ist nicht schön. Aber auch da, ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde. Ich finde, der Jumper sieht ein bisschen flüssiger aus als noch das, was ich letztes Jahr von Overtime Elite gesehen hatte.
10% Dreier.
Ja, ich weiß, aber er sieht flüssiger aus. Lass mich doch meinen Optimismus
ja,
jetzt
sehr,
mal
ja, Mann. Ja, komm, Mann.
Aber er fängt Lobs, er cuttet, er attackiert den Korb, auch wenn das nicht immer super schön aussieht. Er geht auf Offensiv-Rebounds und macht Second-Chance-Point. Der Typ ist ein 6'6 Wing und holt knapp 10 Rebounds pro Spiel bislang. Einige davon offensiv. 4 offensiv. Also er macht die richtigen Dinge. Er macht noch nicht alle Dinge richtig, aber ich finde auch die Wurfauswahl finde ich voll okay bislang. Ich habe mir alle seine Field-Goal-Attempts angeguckt. Manchmal würdest du dir wünschen, dass er den einen oder anderen Jumper vielleicht weglässt. Er hatte jetzt gerade im letzten Spiel gegen Portland, war das glaube ich, eine Szene, die ich mir dreimal angeguckt habe, in der Hoffnung, dass der Verteidiger beim Close, es waren Dreier, beim Closeout vielleicht irgendwie noch die Hand dran hatte. Ich glaube nicht. Das war vielleicht der schlimmste Airball, den ich je gesehen habe. Der Ball war also fast einen Meter zu kurz.
Es war kein Block.
Ja, es war leider kein Block. Aber wie gesagt, es geht mir jetzt gerade hauptsächlich um die Defense und da sieht er wahnsinnig gut aus bislang. Und auch offensiv finde ich, er macht viele richtige Dinge, viele gute Dinge. Und deswegen, wie gesagt, er hat mich überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er von Anfang an reinkommt und so eine große und gute Rolle hat in diesem Pistons-Team. Die ja mit Jalen Duren sogar nochmal so einen Kandidaten haben, der in den ersten paar Spielen viele weggeblasen hat. Ich werde mir so viel aus Osar Thompson wie möglich anschauen, weiterhin in den nächsten Wochen.
Ja, so viel habe ich da gar nicht hinzuzufügen. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen skeptischer. Also ich kann nicht widersprechen zu dem, was du gesagt hast. Gerade defensiv ist das ein Spieler mit geisteskranken Potenzial. Und all die Stärken, die du angesprochen hast, sind legit. Es wird aber, denke ich, noch eine Weile dauern, bis sich das dann auch wirklich in den Zahlen widerspiegelt. Die Pistons sind 20 Punkte auf 100 Possessions besser bisher ohne ihn als mit, als Starter. Und es ist nicht nur offensiv, also auch bei ihrem Defensive Rating ist da halt ein Unterschied von 7 Punkten pro 100 Possessions als Starter. Das bedeutet, es lässt sich noch, also auf die Zahlen hat das jetzt noch nicht den allergrößten Einfluss, aber wir reden halt auch hier über 148 gespielte Minuten. Das ist noch nicht wirklich aussagekräftig. Aber das, was du gesagt hast, er macht diese Edelrollenspieler-Sachen, ist ein fantastischer Rebounder, auf beiden Enden des Parketts ein fantastischer Defender und Offensiv, ein guter Cutter, ein guter Transition-Spieler, toller Playmaker, toller Advantage-Extender bisher. Eine Menge, was Bock macht und eine Menge, worauf sich aufbauen lässt. Die Konstanz wird dann halt irgendwann kommen. Aber so ist es halt bei Rookies, dass man da halt eher auf das schaut, was kann ein Spieler überhaupt, wenn auch nur ab und zu, weil das kann halt noch mehr werden. Wenn etwas überhaupt nicht da ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das dann irgendwann entwickelt und dass ein Spieler gut ist daran. Aber das ist ja auch so ein bisschen dieses Kate Cunningham. Wenn ein Spieler manche Sachen kann, die alle anderen nicht können, er kann sie nur halt super selten, dann ist berechtigte Hoffnung vielleicht da, dass das dann einfach mehr wird, weil er kann es ja theoretisch. Und Thompson kann viele Sachen, die andere Rookies nicht können. Er kann sie nur halt jetzt noch nicht besonders oft und konstant zeigen. Aber diese Konstanz kann ja noch kommen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Und darum ist das ein sehr vielversprechender Rookie. So mit solchen Stats und mit solchen bisher auch noch absolut negativen Impact, muss man leider sagen, wird es schwierig, dass er irgendwie ins All-Rookie-First-Team kommt. In meinen Augen. Aber die Anlagen sind da. Und darum geht es in Detroit, dass man die Saison guckt, okay, worauf kann man aufbauen? Und das ist ja generell so ein Detroit-Ding. Auch Killian Hayes hat immer wieder Sachen gezeigt, die vielversprechend sind. Und danach war halt 10 Spiele echt nicht gut. Und dann hat man wieder was gezeigt und dann wieder. Also das ist ja nicht der einzige Spieler. Und es ist schwierig, dann auch in so einem Team konstant zu sein, gerade als Rookie, wenn alle um dich herum auch nicht konstant sind. Von daher will ich ihn jetzt auch nicht zu sehr irgendwie haten. Aber irgendwann muss sich das dann halt auch in den Zahlen widerspiegeln.
Ja, definitiv, definitiv. Das ist noch alles sehr Liebe auf den ersten Blick, was ich gerade da dargelegt habe. Und da geht es mir, hast du das Zitat von Troy Weaver, von dem GM im Kopf, als er nach Osar Thompson gefragt wurde vor der Saison? Hast du es irgendwo gesehen? Ich hatte das in meiner, das ist
mit,
fantastisch.
Mit Halle Berry?
Ja.
Ja, ja.
Ich hatte das in meiner Preview mit drin. Er wurde gefragt nach Osar Thompson, wie der Evaluierungsprozess ausgesehen hat, gerade vor dem Hintergrund, dass er eben aus Overtime Elite kam und nicht vom College oder nicht aus der G-League oder nicht aus Europa. Und er hat dann diese Zweifel oder diese Fragezeichen quasi beiseite gekehrt, indem er gesagt hat, when you see something elite, when you see something special, you know it. I think Halle Berry is pretty in church or at the grocery store. Ja, und bislang ist Osar Thompson, wie ich finde, defensiv, zumindest auf den ersten Blick, definitiv eher Halle Berry in church als at the grocery store.
Genau. Gut, ja. Wollen wir weitermachen?
Mach du weiter.
Dann wird es ja ein bisschen negativer. Das ist dann aber auch mein letzter negativer. Die letzten beiden sind dann gut. Ah, die Memphis Grizzlies sind in Trouble. Hast du sie auch?
Ich habe sie auch, ja.
Einziges Team noch ohne Sieg. 0 Siege aus 5 Spielen. Niederlagen gegen Washington und Utah. What the fuck? Ja Morant fehlt, Steven Adams fehlt. Dieses Team ist dünn besetzt. Das sind sicherlich Gründe. Aber Ja Morant fehlte auch letztes Jahr lange. Und Adams hat auch schon viel Zeit verpasst im letzten Jahr. Und da war man trotzdem nicht katastrophal. Vielleicht erst die 1-2 Ausreden, die sie haben. Das ist sicherlich die erste. Das Verletzungspech und das ganze Morant-Drama. Gegner treffen sehr viel gegen sie gerade. Würfe gehen bei ihren Gegnern rein, die normalerweise nicht so reingehen. Shooting Luck bei den Gegnern und eigenes Shooting-Pech gehören sicherlich auch mit dazu. Das ist vielleicht die zweite Sache, die jetzt außerhalb ihrer Gewalt, außerhalb ihrer Macht war, wo sie jetzt vielleicht nicht ganz viel dafür können und was dann auch mit der Zeit sich wieder relativieren sollte, genauso wie Ja Morant hoffentlich auch mit der Zeit dann so wieder zurückkommt. Das heißt, ein paar Sachen, die sich noch ändern könnten, sind auf jeden Fall gegeben. Ich meine, die Grizzlies werden jetzt nicht kein Spiel gewinnen bis zum Ende der Saison. Das wird irgendwann wieder laufen, da bin ich sehr optimistisch. Problem ist, dass diese taktische Idee, das, was man machen möchte, bisher nicht aufgeht. Die Grizzlies haben sich gesagt, wir haben keinen Steven Adams, dann gehen wir halt 5-out, werfen den ganzen Tag, ziehen das Parkett auseinander und werfen den ganzen Tag. Was ich jetzt zweimal gesagt habe, weil sie halt actually wirklich den ganzen Tag nur werfen. Man hat die zweithöchste Dreierfrequenz, nimmt die meisten Eckendreier, die 8 meisten Nicht-Eckendreier, was man machen kann. Man rankt auf Platz 22 bei der Dreierquote. Was schlecht ist, wenn du so viele nimmst. Im Umkehrschluss finishen nur 4 Teams noch seltener am Korb als die Memphis Grizzlies. Und man kommt auch in Anbetracht dessen nicht an die Freiwurflinie. Und am Korb und an der Freiwurflinie gibt es die effizientesten Looks im Basketball. Freiwürfe sind die effizientesten Würfe im Basketball, dicht gefolgt von Versuchen in der Restricted Area. Diese Offensive, dass diese Dreier nicht fallen, dass man aber nur Dreier nimmt, dass man nicht zum Korb kommt, ist schlecht. Es sind nicht nur, dass die Würfe nicht fallen, sondern das Wurfprofil und diese offensive Plan passt nicht so richtig zu diesem Team und den Spielern, die man in meinen Augen zur Verfügung hat. Das kannst du machen, wenn du die Houston Rockets von 2018 bist, die allerdings trotzdem auch häufig zum Korb gekommen sind. Du kannst auch viele Dreier nehmen und trotzdem den Korb attackieren. Oder Dallas, als Dallas in diesem Jahr dieses historisch hohe Offensivrating hat oder im Jahr danach mit den Clippers und Jazz. Klar haben die auch viel geballert, aber die sind halt auch extrem häufig zum Korb gekommen. Und du kannst eine sehr hohe Dreierfrequenz haben und eine sehr hohe Frequenz bei deinen Würfen oder bei deinen Looks in der Restricted Area und in der Zone und direkt am Korb. Aber dass du halt überhaupt nicht zum Korb kommst und dementsprechend auch nicht an die Freiwurflinie, ist halt ein riesiges Problem. In Kombination dazu reden wir halt hier auch wieder über eine Defense, die im letzten Jahr elitär war und dieses Jahr überhaupt nicht. Man steht auf Platz 22 im Defensive Rating, wieder Small Sample Size, aber das ist überhaupt nicht auf dem Level, wo es in der letzten Saison war, was mich zum Fazit bringt, und zwar, dass man ganz schnell die Kurve bekommen sollte, weil es unschön wäre, wenn Ja Morant nach 25 Spielen zurückkommt und man sich dann mehr oder weniger schon verabschiedet hat. Wir haben schon oft über diesen Westen geredet und wie umkämpft er ist und dass ein bis zwei richtig gute Teams die Playoffs verpassen werden, auf jeden Fall. Und wenn die Grizzlies nicht eines dieser Teams sein wollen, dann muss man Wege finden, wie man die Zeit ohne Morant überbrückt, offensiv, und wie man die Zeit ohne Adams defensiv überbrückt. Und das hat man bisher noch nicht geschafft. Und das ist schlecht.
Also gut, die Zeit defensiv ohne Adams, man hat ja jetzt Bismack Biyombo gesigned. Also ich denke mal, das Problem hat sich erledigt.
Okay, gut.
Aber das war Ironie, nur fürs Protokoll. Nicht, dass noch irgendjemand hier denkt, ich sei der größte Bismack Biyombo-Fan. Dieses Problem, dass man offensiv Ja Morant ersetzen musste, die Lösung dafür hatte einen Namen in den letzten Jahren und der war Tyus Jones. Und der ist halt jetzt weg. Und das ist ein Erkläransatz, den ich habe, warum die Offense trotz Small Sample Size ein 103er Offensivrating nach 5 Spielen ist halt unterirdisch. Du hast mit Desmond Bane und auch mit Jaren Jackson Jr. zwei Spieler, die offensiv vor allem Bane sehr, sehr großes Potenzial mitbringen und sehr viel können. Du hast weitere Rollenspieler, die deine Offense eigentlich solide machen sollten. Ohne Ja Morant, dieser Superstar, der sich aus dem Nichts entweder eigene Würfe kreieren kann oder die Defense so manipulieren kann, dass die Kollegen Freiwürfe kriegen. Den hast du aktuell nicht. Das ist weder Bane noch Jackson noch Marcus Smart. Ich glaube, dann ist es kein schlechter Plan B, wenigstens diesen Tyus Jones-Level Floor General zu haben, der zwar nicht à la Ja Morant Defenses durchbrechen kann, aber der, wie die Amis sagen, der Table-Setter sein kann, der die Kollegen in Szene setzt und ihnen so zu freien Würfen und zu einfachen Würfen verhilft. Und Stand jetzt haben die Grizzlies halt beides nicht. Und das ist für mich bislang der große Punkt, warum die Offense so gruselig aussieht und warum ich nicht optimistisch bin, wenn sich das mit dem Shooting wieder ein bisschen ausgleicht. Vielleicht treffen sie die Dreier etwas besser. Vielleicht besinnen sie sich wieder ein bisschen mehr darauf, zur Zone zu kommen und so weiter. Aber trotzdem bin ich unterm Strich nicht allzu optimistisch, dass die Offense auch nur solide wird in der Zeit, in der Ja noch fehlt. Und das ist halt noch eine ganze Weile. Und deswegen bin ich auch voll bei dir. Es gibt Teams, die einen schlechten Start in eine Saison haben, bei denen du dann aber sagst, hey, jetzt mal nicht überreagieren, wird schon, weil das und das und das.
Wird schon, die traden schon ihr halbes Team zur Deadline und dann geht's in die Conference Finals.
So ungefähr.
Ich brauche das, wir haben die Lakers hier nicht mit drin in unseren Punkten, deswegen bin ich, jede Faser meines Körpers muss einfach alle paar Minuten hier die Lakers damit reinbringen. Also Spoiler, ich habe sie jetzt nicht irgendwie erwähnt.
Ich habe
mich
nicht,
halt wirklich dazu
nicht
entschieden, sie ja alle 10 Minuten ganz unauffällig
sehr
in
gut
irgendeiner Art und Weise mit reinzubringen in die, ja, Konversation, ja, falls es noch nicht aufgefallen ist. Aber ja.
Und obwohl man sagen kann, okay, du hattest als Season-Opener direkt die fitten Pelicans, du hattest die Nuggets, die in den ersten 4 Spielen alles überrollt haben, und du hattest die Mavericks, die bislang eins der besten Teams sind in der bisherigen Saison. Okay, das sind 3 Spiele, die kannst du schon mal verlieren.
Showtime Wizards, ja.
Die,
ja,
Showtime Wizards.
Off the glass, alley-oops, down 20 points.
Aber ja, also 0 zu 5, darf einfach nicht passieren. Auch ohne Ja Morant, auch ohne Steven Adams. Und wie gesagt, ich sehe gerade offensiv, ich sehe aktuell nicht so richtig den Weg dazu, wie es gut werden soll, bis Ja dann irgendwann zurückkommt. Und das, also absolut richtig. Wie gesagt, ich hatte sie auch hier als einen meiner Aspekte. Die Grizzlies sind nicht ein Team, bei dem man sagen kann, ja, wird schon schlechter Saisonstart passiert. Da sind, glaube ich, größere Sorgen der Kern des Problems.
Als wir in unserer Contender-Folge waren, ich glaube, die Grizzlies eines der Teams, wo du hart überlegt hast, oder eines der ersten Honorable Mentions, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Ja, würdest du das jetzt ändern?
Schon ein bisschen, ja. Also ich würde da wahrscheinlich schon, ich hatte ja meine Honorable Mentions oder meine Teams danach nicht so wirklich durchgerankt, aber die Grizzlies wären da tatsächlich relativ, ebenso wie die Cavs, die auch nicht gut gestartet sind übrigens. Aber ich habe schon größere Sorgen jetzt, ja. Es ist weiterhin, es hängt vieles davon ab, wie Ja Morant zurückkommt und es wird auch vieles in diesem Team, wie gesagt, Desmond Bane ist halt keine erste Option und Jaren Jackson ist keine zweite Option. Wenn die dann plötzlich wieder die zweite und die dritte werden, dann ergibt es auch alles wieder sehr, sehr viel mehr Sinn. Deswegen, im Großen und Ganzen hat sich jetzt meine Meinung zu den Grizzlies noch nicht geändert, aber ich bin schon etwas pessimistischer als noch vor zwei Wochen, definitiv. Okay. Dann werden wir jetzt wieder positiv. Und zwar, und das wird jetzt wahrscheinlich nicht als Überraschung kommen, es war doch irgendwie klar, dass wir über diesen jungen Mann sprechen müssen und ich wäre auch nicht schockiert, wenn er auch einer deiner Aspekte war. Victor Wembanyama, er ist der Alien oder das Alien? Das Alien?
Boah!
Das ist, boah, zum Glück mache ich nichts mit Sprache beruflich. Das muss ich jetzt tatsächlich, das will ich kurz googeln. Was sagt der Duden? Geht beides. Duden sagt maskulin oder neutrum. Also sowohl der Alien als auch das Alien ist vertretbar. Der Außerirdische, machen wir es so rum. Es ist nicht alles Gold, muss man definitiv auch dazu sagen. Erstens, so krass Wemby bislang defensiv aussieht, mit teilweise unforsch, also dieser Doppelblock gegen Jabari Smith im Spiel gegen die Rockets ist vielleicht das Highlight bislang dieser Saison für mich spielerisch gewesen. Als er Jabari Smith in Transition kommt, mit Tempo, will ihn aufs Poster packen und er blockt ihn, allein das war schon ein Highlight, er blockt ihn geil weg am Ring. Technisch perfekt, geht rein vertikal hoch, lange Arme, all das. Wird dann zurückgeworfen und landet an der Korbanlage, also gute 1-2 Meter hinterm Korb. Jabari Smith steht noch direkt unterm Korb und holt seinen eigenen Offensivrebound und will ihn dann rückwärts so locker reinlegen. Und in der Zeit ist Wemby schon wieder da und blockt den zweiten Versuch auch noch weg. Einfach unfassbar gut. Es war klar, dass der Typ defensiv von Tag 1 an einen riesigen Impact haben kann. Dass er da schon in irgendwelche Defensive Player of the Year-Konversationen reingeschmissen wurde, das ist wahrscheinlich utopisch und wahrscheinlich verfrüht. Aber es gab zum Beispiel auch noch nie einen Rookie, der es in ein All-Defensive-First-Team geschafft hat. Wenn alles, wenn es richtig gut läuft und die Spurs eine Defense haben, das ist bislang noch der Punkt, die Spurs haben bislang keine gute Defense, Platz 24. Aber dann wäre das etwas, was ich nicht ausschließen würde und das wäre also wie gesagt schon historisch. Noch dazu ist er offensiv bislang, auch da, es gibt viele wackelige Elemente, zum Beispiel.
Sag diese Zahl. Wie hoch ist sein Offensivrating bisher?
Ich weiß es nicht.
Sag es.
Ich weiß, ich wollte auf was anderes hinaus.
Aber rate. Warte,
soll ich raten? 100, naja, was sagen wir, 98.
Oh, no.
Warte, lass mich selber. Oh, Gottes Willen, 89 auch. Oh, Gottes Willen. Da könnten die 19 Turnover in 5 Spielen was damit zu tun. Nee, in 4 Spielen. 19 Turnover in 4 Spielen, die könnten damit was zu tun haben. Und er kommt zu wenig zum Ring und so. Also offensiv, statistisch nicht geil, aber auch da Elemente. Dieser Dunk gegen Phoenix zum Beispiel an Halloween war scary. See what I did there? Als er über, ich weiß gar nicht, wer es war, Drew Eubanks oder so, einfach stopft und dann auch die Memes mit Michael Jordan aus Space Jam, der an der Mittellinie festgehalten wird und dann seinen Arm einfach extendet. Auch da. Der Jumper sieht zum Teil super flüssig aus, fällt halt manchmal auch nicht, aber sieht flüssig aus. Auch da sind Ansätze da und ich mache mir keine Sorgen, dass das auch offensiv auf ein Niveau deutlich höher als 89er O-Rating. Weil das True Shooting mit 55% ist zum Beispiel, das ist auch nicht geil für einen Big, aber das ist jetzt nicht unterirdisch. Wie gesagt, ich glaube, das O-Rating, da haben die Turnover sehr, sehr viel damit zu tun. Und da, auch da wird er die ja hoffentlich runterschrauben. Was sind denn 19 in 4? Was ist das im Schnitt? Warte.
4,8.
Ja, 4,8 ist natürlich nicht, also wenn du nicht gerade irgendwie ein Trae Young bist oder so, dann ist 4,8 inakzeptabel. Das wird schon. Aber ich glaube, generell kann man den Wembanyama-Hype-Train weiterhin ohne Sorge bis ans Ziel fahren.
Ich glaube, okay, wie formuliere ich das diplomatisch? Ich finde es cool, dass du ihn mit reingenommen hast, aber ich glaube, das spiegelt genau das Problem des diesjährigen Rookie of the Year-Renns wieder. Dass viele Leute bei Wembanyama dann oh, das Highlight und die Ansätze und hier und da. Und er, der mit Abstand gehypteste Rookie ist, auch vollkommen verständlich, obwohl ein anderer Rookie deutlich besser spielt als er. Ich hatte es neulich im Video so gesagt, um mich mal wieder zu zitieren. Ganz sympathisch. Ich bin gespannt, gewinnt der bessere oder der gehyptere Rookie? Das ist ein Rennen zwischen dem besseren Rookie und dem gehypteren Rookie. Weil Chet Holmgren hat bisher besser gespielt und ich glaube, er wird die bessere Rookie-Saison spielen.
Das kann sehr gut sein, ja.
Solche Highlights wie dieser Doppeldank, wie dieser Doppelblock oder der Dank gegen Phoenix und all die anderen Sachen, die Wembanyama macht, die einfach in den Timelines von uns allen landen, zeichnen so ein bisschen ein anderes Bild als das, was so wirklich ist bisher. Ich will ja nicht so überkommen, als ob ich hier die ganze Zeit nur irgendwie blind auf die Zahlen gucke und deswegen Spieler kritisiere, die man doch eigentlich auch loben könnte und andersrum vielleicht auch. Aber da läuft eine ganze Menge noch nicht rund. Ich gebe dir vollkommen recht bei seiner Defense, dass es mich nicht schocken würde und es auch wahrscheinlich nicht unverdient wäre, wenn Wembanyama diese Saison in ein All-Defense-Team direkt reinkommt, zumal Jaren Jackson Jr. und Evan Mobley und Lopez, der als Perimeter Defender dann doch nicht so gut ist wie als Rim Protector, die ja letztes Jahr diese Big Three auch im Rennen waren, die jetzt alle drei nicht so gut aussehen, wie sie es letztes Jahr taten und dass da vielleicht dann jetzt ja eine Chance ist für jemanden wie Wemby oder auch jemanden wie Chet. Das ist defensiv insane, was der Mann da leistet als primärer Pick-and-Roll-Defender. Die Spurs haben ihn sehr, sehr gerne an Flügelspielern ran, was ich extrem mag, weil er dann als Help-Defender und Lowman agieren kann. Und da so ein bisschen dieses Anthony-Davis-Phänomen von ein paar Jahren, wo es dir teilweise so vorkommt, als ob die Spurs mit 6 Verteidigern auf dem Parkett stehen, weil Wemby einfach 2 Gegner mit einmal verteidigt und zwar einmal seinen Flügelspieler draußen, wie man ja in dieser Preseason-Szene, wo mit diesem Dunk gegen Wiggins sehen konnte, wo er gleichzeitig die Mitte zugemacht hat und dann draußen war beim Block. Und es deswegen immer so vorkommt, als ob Wembanyama bei 2 Verteidigern gleichzeitig ist und die Spurs deswegen mit einem Mann mehr verteidigen. Er hatte auch schon die eine oder andere Klatsch-Szene mit dabei. Also bei beiden Spurs-Siegen bisher war er sehr klatsch am Ende und hat sein Team da am Ende mit zum Sieg getragen. Ich bin langfristig weiterhin extremst optimistisch, dass wir hier potenziell den besten Verteidiger in der Geschichte dieses Sports gerade zum Beginn seiner Karriere beobachten dürfen. Und jemanden, der halt wirklich dieses Ceiling als bester Spieler der NBA eines Tages hat. Diese Ansätze sind auf jeden Fall da. Aber da sind auch eine Menge Sachen noch dabei, die nicht rundlaufen. Eine Menge Growing Pains. Und es wird lange dauern, bis sich das auch in den Zahlen widerspiegelt. Und bis sich das auf Winning auch widerspiegelt. Während wir bei einem Chet Holmgren, Chet Holmgren sicherlich auch in einer anderen Rolle. Aber
das der Mann hat ein
124er Offensivrating. Ist defensiv nicht unbedingt schlechter bisher. Der Mann hatte 7 Blocks gegen die Cavaliers. Wenn Wembanyama 7 Blocks gehabt hätte in einem Spiel, würden wir heute noch davon reden.
Ja, auf jeden Fall.
Und man sieht halt so einen Post auf Twitter darüber und 3 Leute, die da sagen, was das für eine tolle Leistung von Chet Holmgren war. Und bei Wembanyama hätten meine Eltern wahrscheinlich davon erfahren, weil das in der Tagesschau berichtet worden wäre. Wenn Wemby 7 Blocks geholt hätte in irgendeinem Spiel. Das ist so ein bisschen schade, finde ich. Ich mag diesen Wemby-Hype und es ist gut, auch für meinen YouTube-Kanal, wenn gehypte Spieler in der NBA sind und wenn wir das hier in den Titel dieser Folge reinklatschen können. Aber dieser Hype steht bisher noch nicht im Verhältnis zu seinen Leistungen, in meinen Augen.
Bin ich voll bei dir. Also ich habe da wirklich nichts entgegenzusetzen. Mich würde einfach deine Gedanken dazu interessieren. Du hast gerade die Rolle auch schon angesprochen. Chat hat bislang eine Usage von 16,4 und spielt neben einem der 15 besten Spieler der Welt. Wemby hat eine 28er Usage. Das ist für Bigs halt wirklich schon oberste Schublade. Glaubst du, wenn du die beiden jetzt mit dem Skillset, das sie haben, mit den Leistungen, die sie bisher gezeigt haben, 1:1 tauschen würdest, glaubst du, dass die Verhältnisse sich nicht wirklich ändern würden? Also, dass dann Chat die vielen Turnover hätte und ein grausiges Offensivrating und dass Wemby an der Seite von Shea und Giddy und Co. viel, viel effizienter aufblühen würde? Ich glaube nämlich schon, ehrlich gesagt.
Gegenfrage, glaubst du, dass diese Teams dann genauso spielen, wie sie es jetzt tun? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Thunder dann sehr, sehr viel über Wemby laufen lassen würden.
Ja, wahrscheinlich.
Und anders spielen würden, während wahrscheinlich die Spurs mehr auf Teambasketball und Pick-and-Roll gehen, als über Wemby Offscreen-Plays, Post-Ups und ihn am Perimeter mit dem Ball in der Hand irgendwas kreieren lassen. Von daher...
Sicherlich ja, es würde ein bisschen anders aussehen, aber er wäre ja trotzdem nicht die erste Option. Wahrscheinlich in vielen Angriffen nicht mal die zweite Option von so einem...
Das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, dass es Holmgren auf jeden Fall leichter hat,
mit Jeremy Sohan als Point Guard.
Ja, auf jeden Fall.
Also bei aller Liebe für Jeremy Sohan, aber...
Auf jeden Fall. Wobei wir jetzt auch die Spurs gerade mit Devin Vassell jetzt auch hier nicht zu schlecht machen wollen. Sehr geiler Spieler. Der eine hat es deutlich schwerer als der andere, gute Zahlen aufzulegen und gut zu spielen. Ich glaube allerdings trotzdem, dass Stand heute Holmgren der bessere Spieler ist. Zumindest noch in dieser Saison. Ich glaube, er ist offensiv besser als Wembanyama und defensiv sind sie beide auf einem Level, Stand heute. Nicht mehr lange, aber zumindest Stand heute noch. Langfristig geht mir Wembanyama...
Da würde ich, glaube ich, tatsächlich nicht mitgehen. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube nicht, dass Chet in der Rolle, die Wemby jetzt gerade in diesem Spurs-Team hat, dass Chet da besser aussehen würde.
Glaube ich auch nicht.
Naja, wobei ein bisschen. Er ist, glaube ich, schon in Sachen Ballhandling, in Sachen Creation vom Perimeter aus ist ja, glaube ich, Stand jetzt schon ein Tick besser, aber da kann ich mich auch täuschen. Ich habe jetzt bislang auch noch nicht viel von ihm gesehen, muss ich zugeben.
Wemby ist ein bisschen roher noch, ein bisschen ungeschliffener noch. Sobald aber dieser Feinschliff kommt und diese Erfahrung, ist er der bessere Spieler.
Ja.
Aber Stand heute, es gibt da keinen Fall.
Also,
ja, na klar.
Also wenn es so ist, wie du sagst, dann muss man ja auch dazu sagen, ist ja völlig okay. Also Chet ist 2 Jahre älter und ist jetzt zwar auch seine Rookie-Saison, aber er hat schon mal ein NBA-Jahr mitgemacht von der Seitenlinie aus. Das macht, glaube ich, schon auch einen Unterschied.
Welchen Spieler willst du dann mehr? Der in Jahr 1 besser ist oder der in Jahren 2 bis 15 besser ist?
Ja.
Das ist die große Frage. Aber mit einer Sache lagst du falsch. Nämlich? Ich hatte ihn nicht mit drin.
Okay.
In meinen.
Hast du den Chat mit drin?
Nö.
Okay.
Aber ich wollte trotzdem mal über ihn reden.
Ja, absolut legitim. Ich rede gerne. Also über Chet Holmgren kannst du mit mir immer. Du kannst generell mit mir immer über alles reden, aber insbesondere über Chet Holmgren.
Du bist ein wahrer Freund. letzte Sache zu Chet. Nachträglich. Ist er der erste Pick letztes Jahr vor Paolo?
Ja.
Ja, gut.
Wäre er für mich aber auch schon.
Ja, safe.
So also gewesen.
Ja, hundertprozentig.
Ja.
Dann komme ich jetzt mal zu meiner vorletzten Erkenntnis der ersten NBA-Woche. Und zwar, die Boston Celtics sind gut. Die sind richtig gut. Sind eines von 2 ungeschlagenen Teams in der NBA. Mit Abstand beste Offensive, 7. beste Defensive, plus 20er Net-Rating, by far the best. 5 Spieler mit über 13 Punkten pro Abend. Jason Tatum hat einen crazy, absurd guten Saisonstart erwischt. 30 Punkte pro Abend, 131er Offensivrating. Wirklich, wirklich gut. Porzingis passt sowas von perfekt rein. Ich hatte nach seinem Debüt im Garden ein Video gemacht über so Eindrücke der ersten beiden NBA-Nächte. Und da war er auch mit dabei als klasse Rim Protector und mit seinem Shooting und immer wieder Pick and Pops und wie er sich bewegt hat und wie er sich dann die Offensive integrieren hat lassen. Also wirklich, wirklich Traumstart auch für ihn. Man hat ein wild gutes Spacing, eine Menge Kreativität in der Offensive. Es gibt Abende, wo Jaylen Brown rasiert, abgesehen von Tatum. Dann gibt es Abende, wo Holiday einen guten Abend erwischt. Also Tatum ist so die Konstante. Dann hast du halt mal Holiday, dann hast du Porzingis, dann hast du Brown, der dann ja, quasi so dieser zweitbeste Scorer am Ende des Tages ist. Und es ist bisher noch gar kein Problem, dass es nur einen Ball gibt. Das ist sehr viel Kreativität, sehr viel, zwar schon ich bin dran, du bist dran, aber sehr kontrolliert alles. Mir gefallen die Lineups, dass man da immer wieder zwei dieser vier offensiven Spieler immer auf dem Parkett stehen hat, zu jeder Zeit. Switch-heavy Defense, also back to the roots für die Celtics, dass er sie vor 2 Jahren so gut gemacht hat, dass man wirklich 1-4 switcht, immer wieder auch einem viel daran gelegen ist, dass man Kristaps Porzingis in Korbnähe behalten kann, also sehr viele interessante taktische Methoden, um Porzingis am Korb zu lassen, während man draußen trotzdem aggressiv verteidigt. Vielleicht was, wovon sich die Bucks eine Scheibe abschneiden können. Klasse Rim Protection mit Kristaps Porzingis als Shotblocker. Wie gesagt, 7. beste Defense bisher. Aber der Schlüssel ist natürlich die Offensive. Und gerade Tatum, wenn er das konstant abrufen kann, und das würde ich mal nicht ausschließen, diese 30 Punkte vor Abend hat er uns letztes Jahr schon gezeigt, dass es kann. Die Effizienz ist halt neu. Aber das ist scary. Mhm. Und es ist nicht so, dass wir nach 1,5 Wochen hier große Predictions machen wollen auf das Titelrennen, aber Boston sieht besser aus als Milwaukee. Und gerade im Hinblick auf diese Bucks-Defense, die große Probleme hat, und das ist offensiv noch hapert, wenn die Celtics fit bleiben können, dann sieht das für mich aktuell nach einem besseren Team aus. Auch was den Ausblick angeht. Wenn dieses Team fit bleiben kann und gerade dieses Tatum-Ding real ist, dann Mann um Mann werden die schwer zu schlagen sein. Aber mal so richtig.
Absolut. Boston sieht sehr, sehr gut aus bislang. Habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ich hoffe einfach auf fitte Celtics, fitte Bucks und dann das Duell in den Conference Finals. Das wäre der östliche Best-Case-Outcome dieser Saison. Ich kann gerne weitermachen. Ich habe auch, wir bleiben im Osten und wir gehen zu einem Spieler, den wir im Mailbag neulich besprochen haben, bei dem wir uns beide zumindest Stand jetzt vielleicht sogar ein bisschen entschuldigen müssen. Cam Thomas ist nicht nur in der Rotation für Brooklyn, sondern anscheinend gut. Das wurde jetzt wieder ein bisschen relativiert, gestern Nacht, durch seine famose 4 von 19, 13-Punkte-Performance in Miami, die Nets trotzdem gewonnen haben immerhin, aber auch da hat er 34 Minuten gespielt. Davor im Season-Opener in Cleveland, zu Hause gegen Cleveland, 36 Punkte in 25 Minuten von der Bank. Daraufhin wurde er prompt zum Starter ernannt und hat das mit 30 Punkten in Dallas und 33 Punkten in Charlotte sich dafür bedankt. Und jetzt dann eben, wie gesagt, der vierte Spiel, da ging es dann bergab. Generell die Nets gerade, ein ganz, ganz komisches Team in den letzten beiden Spielen. In Abwesenheit von Nick Claxton haben die sich gedacht, also Bigs sind ja sowieso überbewertet. Da gab es dann die von der NBA-Nerds schon seit Jahren träumen, die Ben Simmons auf der 5 Lineups mit eben Bridges, Cam Thomas, Finney Smith und Dinwiddie daneben. Dinwiddie hat sich jetzt auch noch verletzt. Da ist dann Royce O'Neal in die Starting 5 gerutscht, weiterhin ohne echten Big, außer vielleicht von mir aus Dayron Sharpe, der da von der Bank kommt für 10 Minuten. Und beide Spiele hat man gewonnen mit diesem Small-Ball-Ansatz. Ben Simmons sieht, by the way, nicht schlecht aus, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Also gerade vor dem Hintergrund, dass Dinwiddie jetzt vielleicht ein bisschen fehlen wird, ist Cam Thomas vielleicht doch einer? Also ist da vielleicht doch was?
Niemals.
Nicht? Okay, alles klar.
Niemals. Der Bruder trifft 91% aus dem Feld bei seinen Looks zwischen 3 und 10 Feet weg vom Korb, was eher ineffiziente Looks sind in der Regel. Diese 3 bis 10 Range, diese kurze Mid-Range, das sind eher ineffiziente Looks für viele. Und er trifft halt 91%. Da gehen halt wirklich, also das sind 9 von 10, die da fallen. Das geht nicht länger als für 3 Spiele, dass sowas passiert. Das geht nicht. Das geht selbst bei Luca nicht. Nee.
Ach Mann, Julius, jetzt lass mich doch. Die erste Saisonwoche ist nicht für knallharte statistische Analysen. Lass mich doch ein bisschen hier überschwänglich irgendwelche Spieler, die ja, wahrscheinlich ey, nächste mich. Woche schon wieder vorbei ist. Lass mich doch ein bisschen was feiern.
Ich freue mich, aber nee. Niemals im Leben.
Gut, nope. Dann halt nicht. Weiter geht's.
Wir können über einen 30-Punkte-Mann pro Abend reden, der bei dem es legit ist. Das ist nämlich mein letzter Punkt. Luka Doncic ist auf einer Mission. Kein gutes Spiel gemacht heute, trotzdem 34 Punkte pro Abend, League Leader, dazu noch 10 Rebounds und 10 Assists pro Abend, 128er All-Rating, 65% Shooting, 42% Dreier. Basketball sieht einfach aus, wenn Luka Doncic ihn spielt. Wahnsinn. Dallas ist das andere noch ungeschlagene Team. Ich hatte gerade schon über Boston geredet, als eins von beiden. Dallas, wie gesagt, das andere. Bro, Luka auf dem Level ist der absolute Wahnsinn. Und mir gefällt, was er macht, weil es halt nicht nur so ist, dass jetzt die ganze Zeit irgendwelche Stepback-Dreier fallen, die dann irgendwann nicht mehr fallen, die jetzt auch heute Nacht dann nicht gefallen sind, nur 1 von 8 von Downtown getroffen. Man hat trotzdem einen Weg gefunden, das Ding zu gewinnen. Und dieser Mix aus zuerst ein bisschen Off-Ball-Stuff und dann an den Ball kommen, wie er diesen Mix findet zwischen rauskicken und Shooter finden und gleichzeitig aber auch Looks am Korb für seine Mitspieler zu kreieren, wie er aus Post-Ups heraus dominiert, wie er einen Grant Williams dazu verhilft, auch einen klasse Start zum Beispiel zu haben. Luka in dieser Form macht Dallas zu einem ernstzunehmenden Team, ist in meinen Augen zumindest so. Also wenn Luka so spielt und es, also er wird nicht diese 34 Punkte bei einem 128er All-Rating und 65% Shooting wird er jetzt nicht halten für ein ganzes Jahr. Am ehesten wahrscheinlich noch diese 34 Punkte pro Abend. Aber Doncic in dieser Form macht Dallas zu einem Team, was im Westen wirklich Ärger machen kann. Also ich habe nach wie vor Denver in der Kategorie für sich selber, dann Lakers und Suns in Tier 2 und in Tier 3 sind dann halt schon Clippers, Warriors und auch diese Mavericks. Doncic sieht nochmal besser aus und er ist in körperlich herausragender Verfassung. Er macht, was er möchte und das sollte dem Rest der NBA Angst machen.
Ja, jetzt spiele ich einfach mal ein bisschen den Spielverderber.
Gerne.
Wir haben gerade über Memphis gesprochen, die katastrophal in die Saison gestartet sind. Und die anderen drei Gegner waren halt Chicago, San Antonio und Brooklyn. Das ist jetzt noch nicht die Creme de la Creme gewesen, gegen die sie gespielt haben. Zwei dieser vier Spiele waren ohne Kyrie Irving. Was gerade in diesem Memphis-Spiel, in dem Luka 22 Field Goals genommen hat, den ersten beiden, gut, das war mit Kyrie Irving, da waren sie jeweils 25. Also auch seine Usage, habe ich gerade geguckt, ist aktuell in diesen vier Spielen mit 41,5 laut Clean in the Glass, genau auf dem Niveau, das er letzte Saison hatte, über die ganze Saison hinweg. Also das wird schon im Großen und Ganzen das sein, was man von ihm erwarten kann. Trotzdem wird wahrscheinlich ein paar weniger Minuten spielen als diese 37,5 bislang. Das ist schon krass. Das wird auch krass bleiben. Und du hast gerade auch gesagt, die Effizienz wird er wohl nicht ganz halten können. Das hatte schon auch viel damit zu tun, gegen Brooklyn 9 von 14 Dreiern, gegen Memphis 6 von 12, zuletzt jetzt 1 von 8 gegen Chicago, auch im Season-Opener mit diesen 3 von 11, aber gerade dieses verrückte 49er-Spiel gegen die Nets. Da ist schon auch noch viel Small Sample Size Alert, aber prinzipiell, ja, wenn es um Luka Doncic geht, brauchst du mich nicht allzu, es ist nicht allzu schwer, mich abzuholen. Der Typ ist mal wieder auf einem unfassbaren Level und wahrscheinlich auf einem noch mal krasseren Level als letztes Jahr. Und auch da muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Der ist 24 Jahre alt. Der ist ein paar Monate älter als ich. Das ist schon,
ja,
was krass ist. Ja, das.
Aber sei ehrlich, du fühlst dich besser über deinen Doncic MVP-Pick als noch vor 2 Wochen. Wo du dich vielleicht auch schon gut drüber gefühlt hast, aber jetzt fühlst du dich gut. Also,
definitiv.
Ja.
Ja.
Nicht nur wegen seinen individuellen Leistungen, sondern weil auch man jedes Spiel gewonnen hat bisher.
Ja, definitiv. 4-0 Start. Sind sie das einzige? Nee, Boston hat auch noch nicht verloren. Aber eines von zwei Teams, das noch nicht verloren hat. Und ich gucke jetzt gerade mal in den Schedule rein für die nächsten Wochen. So. Samstag gegen die Nuggets. Und dann auch noch im prestigeträchtigen NBA In-Season-Tournament. Aber danach kommen dann halt die Hornets, die Magic und die Raptors. Wobei die Raptors, weiß ich nicht, sehen ja auch nicht schlecht aus mit dem besten Point Guard der NBA, Dennis Schröder. Die Nuggets werden natürlich jetzt eine krasse Prüfung, aber wenn sie das auch gewinnen sollten und dann vielleicht nochmal dreimal hier Hornets, Magic, Raptors, definitiv Spiele, die man gewinnen kann und sollte, dann sind wir bei den Clippers. Wer weiß, wer da spielt, wer nicht spielt. Also ist jetzt nicht so, dass dann plötzlich alles, was Rang und Namen hat, dann haben wir zweimal Pelicans back-to-back, ne, nicht ganz back-to-back, aber zweimal hintereinander Pelicans, dann die Wizards und dann erst mit Bucks, Kings, Lakers, nochmal Clippers, wo wirklich mal so ein paar schwierige Spiele vermeintlich in Folge kommen. Aber dass wir Ende November dastehen und die Mavericks haben erst ein, zwei Spiele verloren, ist halt nicht unrealistisch. Und das ist ganz schön, ganz schön krass. Also ja, der Start macht Mut. Sowohl für Luca persönlich als auch für das ganze Dallas-Team.
Dann sind wir durch, oder?
Hast du noch einen? Nee, ne? Wir haben beide einen schon im Intro gemacht. Ich hatte Kawhi, du hattest Maxi. Ich hatte Wemby, wir hatten beide die Grizzlies und ich hatte noch Osar und jetzt Cam Thomas und du hattest Celtics, Luca,
Milwaukee Defense
und Luca, Milwaukee Maxi. Defense. Nee, dann sind wir durch für heute.
Ohne weiter um heißen Brei rumzureden, bleiben wir direkt bei Luka Doncic. Du kommst zur Trivia-Frage. Und das ist eine coole.
Ich hoffe doch.
Luka Doncic ist der einzige Spieler in der Geschichte der NBA mit über 20 Triple-Doublen, und wir wissen ja alle, das ist die einzige wahre Statistik, im Alter von 21 Jahren oder jünger. Ich wiederhole, Doncic ist der einzige Spieler in der Geschichte der NBA mit über 20 Triple-Double mit 21 Jahren oder jünger. Ja. Kannst du die einzigen beiden anderen Spieler in der Geschichte dieser NBA nennen mit mindestens 10?
Boah. Geil. Okay. Naja, der eine muss ja fast schon LeBron sein, oder?
Nope. LeBron hat 9.
Das ist also eine interessante Frage, weil so jemand wie Oscar Robertson würde ich da tendenziell wahrscheinlich sogar ausklammern, einfach weil damals die Spieler viel älter in die Liga gekommen sind. Also da waren die meisten mit 21 noch gar nicht in der Liga.
Robertson hat 7. Naja, also okay. Auch nicht so weit weg.
Und so diese klassischen Triple-Double-Kandidaten, Westbrook, Harden, da waren halt viele, also Harden zum Beispiel war ja auch noch nicht
Westbrook
so krass.
Westbrook hatte 2.
Hatte Harden überhaupt eins?
Als Bankspieler.
Ja, genau.
Harden finde ich jetzt hier nicht.
Dann werden es vermutlich, ist ein Big dabei mit 10 Blocks? Also mit Triple-Doubles,
nein,
die Blocks beinhalten?
Mm-mm.
Also es sind schon Spieler, die man so klassisch Punkte, Rebounds, Assists eher verorten würde. Junge Spieler mit Triple-Doubles. Boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Jordan?
Mm-mm.
LaMelo?
LaMelo hat 9.
Aber es ist kein falscher Ansatz, eher modern zu denken wahrscheinlich, oder?
Bei einem dieser beiden, ja.
Giddy?
8.
Oh. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl.
Du hast mit LeBron, Ball und Giddy die Plätze 4, 5 und 6.
Das ist schon mal okay. Da gehe ich ehrenhaft raus, selbst wenn ich keinen der beiden. Na, ist es offensichtlich, denke ich, zu kompliziert?
Na, du wirst bei beiden sagen, ja, okay, gut, sehe ich. Aber es sind jetzt nicht Namen, die direkt irgendwie. Also der eine ist halt genau, wenn die 70er zu den 80ern werden. Und der andere ist 6 Jahre her.
Larry Bird?
Nope.
Magic?
Yes. Okay. Magic von 79 bis 81 sammelte er 13 Triple-Double.
Okay.
Ja, das ich finde es übrigens witzig, dass sie hier jetzt sagen, dass Doncic der Einzige ist mit über 20. Doncic steht bei 32. Und danach kommt Magic mit 13. Wir suchen den Spieler, der 12 Triple-Double aufgelegt hat vor seinem 22. Geburtstag.
Vor 6 Jahren. Das heißt, jemand, der jetzt gerade so Prime, Anfang Prime, 27, 28, 29, ist um den Dreh rum. Ich glaube, Giannis war noch nicht gut genug am Anfang.
Giannis hatte 6.
Ja, okay. Naja, ist es Jokic?
Mm-mm.
Nee, okay.
Jokic hatte 2. Das war der Auserwählte.
Gerade.
The Chosen One.
The Chosen One? Also doch LeBron. Simmons?
Der LeBron-Nachfolger.
Der Nachfolger.
Mr. Ben Simmons. Rookie of the Year damals. Mit 12 Triple-Doublen und obwohl er eine Saison ausgesetzt hat.
Obwohl er seine erste Saison ausgesetzt hat, ist nicht schlecht. Ich sag's doch, Ben Simmons, all-time great. Oder so.
Gute Saison bisher auch von Ben Simmons. Also das war nicht nur Preseason Noise.
Da freuen sich nicht nur Nets-Fans drüber, sondern auch ein gewisser Fantasy-Manager im Raum Stuttgart.
Raum Stuttgart. Es ist, wenn, immer wenn ich erzähle ja jeden Tag Leuten von dir, ist ja ganz normal.
Klar,
logisch. Und die fragen dann immer, wo du wohnst und es ist immer Stuttgart. Es ist
näher Stuttgart. Also der Stuttgart. Balingen ist bekannt wahrscheinlich unter Handballfans und unter Heavy-Metal-Fans, weil hier lange das Bang Your Head Festival, und das ist glaube ich eins der größten Metal-Festivals in Europa.
Ach so, ich dachte, da wurde Handball gespielt.
Das wurde... Nee, Handball ist der HBW Balingen-Wallstätten. Lange Bundesliga, jetzt wieder seit diesem Jahr. Also das.
Und jetzt ist natürlich Balingen auch noch bekannt als Heimatstadt von
klar.
Double also Stepback Co-Host Lorenzo Ligresti.
Genau, das ist jetzt Platz 3. Lorenzo Leonardo Ligresti. Das ist Platz 3 der Gründe, warum man Balingen kennt inzwischen, gehe ich von aus. Leute, das soll es gewesen sein für heute. War knackig für unsere Verhältnisse. Ich hätte, ja. Also kann man doch nicht meckern.
Das ist diesmal dran mit Schneiden.
Für euch.
Ja, also.
Das trifft sich ja super. Nächste Woche, also viel gibt es gar nicht mehr zu sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht, quer durch die Liga. Über viele Spieler und Teams und Trends, die es in den nächsten Wochen zu beobachten gilt. Die erste Woche ist in den Büchern. Wir freuen uns auf Woche 2, 3, 4 und so weiter. Das In-Season-Tournament geht endlich los dieses Wochenende. Da haben wir alle drauf gewartet. Ich bin tatsächlich gespannt. Also es war schon ein bisschen Ironie, aber ich bin tatsächlich gespannt, wie diese Spiele, ob was spürbar ist, außer dass die Courts anscheinend anders aussehen werden. Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten.
Mit anders meinen wir hässlich.
Genau, mit anders meinen wir hässlich. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Macht's gut, bis nächste Woche. Double Step Back out. Ciao.
Haut rein. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.